Heute zu Gast im Podcast ist Balazs, Gründer von Blue Analytics und Wolfgang, General Partner bei Apex Ventures.
Und da strömen die Talente hin oder sagen, da möchte ich mit dabei sein, da möchte ich mitarbeiten, da möchte ich meinen Beitrag leisten. Ja? Und das wird entscheiden auch, wo dann die Werte entstehen, nämlich dort, wo das Talent hingeht.
Ja? Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digital Growth, produziert von uns Digital Umsetzen. Und ich habe richtig Bock auf diese heutige Episode. Wir haben euch was Besonderes heute mitgebracht, und zwar zwei Gäste, um einfach mal den aktuellen Markt näher zu beleuchten. Was geht da eigentlich ab? Warum ist der Markt eigentlich so nervös? Und was passiert da wirklich? Wir haben euch den Balazs mitgebracht, Co-Founder von Blue Analytics, und den Wolfgang, General Partner bei Apex Ventures, um einfach zwei Welten mal kurz zu beleuchten. Einmal den liquiden Markt, was passiert aktuell am Aktienmarkt, und einmal den Wolfgang, wie gesagt, der uns erzählt, was passiert gerade in der Startup-Welt, weil wir auch durch den Podcast und durch das tägliche Geschäft einmal mitbekommen, wie schwer es Startups aktuell haben, wenn es darum geht, Geld einzusammeln, wenn es um Wachstum geht, Prioritäten von absolutem Growth hin zu Profitabilität und viele weitere Themen diskutieren wir heute in unserem Podcast. Und für euch als kurzen Überblick: Apex Ventures ist eine Risikokapitalgesellschaft mit Schwerpunkt auf Deep Tech. Und der Wolfgang erzählt uns ein bisschen mehr zu Apex, deren Philosophie, in was für Unternehmen sie investieren, und sagt einfach mal ein bisschen was gerade da auf dem Markt tatsächlich passiert. Also richtig spannend. Und ja, der Balazs mit Blue Analytics analysiert basierend auf semantischen Daten praktisch Aktien und trifft darauf basierend kurzfristige Kaufentscheidungen und Verkaufsentscheidungen und beleuchtet auch basierend auf seiner Vergangenheit und seiner Erfahrung, die er dort gesammelt hat am Markt, unter anderem bei Fidelity. Ich denke mal, Fidelity ist ein Name für ziemlich viele Leute, was da tatsächlich am liquiden Markt passiert. Insgesamt eine mega spannende Episode. Wir dachten, wir machen mal ein bisschen was anderes in dieser Episode, weil wir doch mit so vielen Unternehmen sprechen und merken, was da einfach gerade passiert. Der Markt einfach krank nervös ist, sei es am liquiden oder illiquiden Markt, und unter anderem auch ziemlich viele Menschen gerade entlassen werden. Und da ist einfach wichtig zu verstehen, wie solltet ihr euch heute verhalten, wie solltet ihr euer Unternehmen restrukturieren und auf welche KPIs sollte man vielleicht heute achten. Also nicht viel mehr Zeit verschwenden, ab geht's in die Episode und bis gleich.
Ja, hallo miteinander. Heute habe ich euch zwei sehr starke Gäste mitgebracht. Auf der einen Seite Balazs. Balazs ist Inhaber des Unternehmens Blue Analytics. Blue Analytics verarbeitet semantische Daten, um Investmententscheidungen zu treffen, sind sehr, sehr tief im Markt und haben sehr, sehr tiefe Markteinsicht und verstehen, was aktuell tatsächlich im Markt passiert, die aktuelle Nervosität am liquiden Markt. Der Wolfgang repräsentiert heute Apex Ventures, ist General Partner und repräsentiert die illiquide Seite. Das heißt, er zeigt bzw. erläutert uns, was eigentlich heute in der Startup-Welt passiert. Hintergrund ist, dass wir selber als Digital Umsetzen wöchentlich mit sehr, sehr vielen Unternehmen sprechen, auch in Form jetzt unseres Podcasts, und sehen, dass sich ein Trend von, ich sag mal, Growth zu Profitabilität hinentwickelt. Und das ist uns irgendwie aufgefallen, und da wollten wir einfach mit zwei verschiedenen Marktteilnehmern mal diskutieren. Ist das etwas, was wir einfach nur so sehen oder was tatsächlich so ist? Und deswegen freue ich mich riesig, Balazs und Wolfgang heute hier begrüßen zu dürfen. Deswegen an dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Willkommen an euch beide. Und ich würde auch sehr gerne einfach direkt starten, indem wir vielleicht, Wolfgang, wir haben noch nicht darüber gesprochen tatsächlich, Apex Ventures hat einen starken Fokus auf Deep Tech. Wie ist generell erstmal überhaupt eure Philosophie? Mit welchen Startups beschäftigt ihr euch? Was für eine Größe müssen diese Startups bereits haben? Wo, in welchem Marktumfeld bewegt ihr euch da?
Ja, also wir sind, wie du sagst, ein Deep-Tech-Investor und befinden uns, oder unser Sweet Spot liegt im Early-Stage-Bereich. Also typischerweise steigen wir in eine Seed-Runde ein in ein Unternehmen. In Ausnahmesituationen vielleicht auch in eine Pre-Series A und in anderen Ausnahmesituationen auch in eine Pre-Seed. Aber Seed, ich würde sagen, ist so, würde es richtig charakterisieren. Was sollte ein Unternehmen zu diesem, ein Technologieunternehmen zu diesem Zeitpunkt haben? Ja, sowas wie ein MVP, ein Minimum Viable Product. Also wir sind nicht diejenigen, die jetzt das gesamte Technologieentwicklungsrisiko tragen können. Dazu wäre das VC Money auch nicht in voller Ausprägung geeignet. Ist auch nicht erforderlich, weil in der Zwischenzeit in Europa dafür auch sehr, sehr anständige und großzügige Förderungsprogramme da sind. Und sich dazu auch gute Mischungen ergeben. Und auch Business Angels dann sehr gerne in dieser ganzen Frühphase einsteigen. Wir steigen dann in der Regel ein, wenn schon sowas, wenn sich irgendwo ein Produkt herauskristallisiert oder, sage ich mal, eine erste Anwendung, wo man sagt, damit kann man auch jetzt mal schon Kundenfeedback bekommen und den Markt validieren lassen, ob das was wert ist oder nicht. Und dort steigen wir dann in der Regel ein. Das wäre so unser und sind dann ein sehr aktiver Company Developer, also ich sage immer, wir sind nicht diejenigen Investoren, die einmal im Jahr zum Würstchen essen oder Cognac schlürfen vorbeikommen und den Jahresabschluss tun und entgegennehmen, sondern wir sind die, die wirklich Kontextsportler sind. Also wir sind in einem wöchentlichen, monatlichen Austausch. Wir diskutieren über Strategie, wir diskutieren über Go-to-Market, wir diskutieren über Organisation, wir helfen beim Rekrutieren von Führungskräften. Also wir sind da sehr, sehr tief. Wir sind wirklich sehr partnerschaftlich und sehr, 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 sehr gut Trainer. Ja.
Ihr seid aktiv mit dabei.
Aktiv, ja, muss doch. Eine Technologie zu entwickeln ist auch nicht so simpel. Diejenigen, die das machen, die sind meist technologisch ausgewogen stark, haben aber jetzt noch nicht die Erfahrung, ein Unternehmen aufzubauen, sind aber unheimlich lernfähig. Ja. Also ich sage immer, du bringst einen Physiker, bringst du Betriebswirtschaft leichter bei als einen Betriebswirt Physik. Wir haben da viele Fälle von wirklich Deep Techies, ja, die also ihr Leben lang nur geforscht haben und denen jetzt richtig der Knopf aufgeht in ihrer Rolle als Unternehmer und als Geschäftsführer und da wirklich einen super Job machen und genauso gut sind wie andere, die das schon ihr Leben lang gemacht haben. Ja.
Super. Und auf deiner Seite, Balázs, um da auch ein bisschen Kontext zu schaffen, mit was für Unternehmen beschäftigst du dich? Du bist ja am liquiden Markt, also was schaust du dir eigentlich für Unternehmen überhaupt an? Welche Daten verarbeitest du mit deinem Unternehmen?
Genau, also wir sind am liquiden Markt tätig, also im Moment rein Equities, und da ist unser Universum der amerikanische Aktien, insbesondere der Nasdaq. Warum amerikanische Aktien? Einerseits ist das tatsächlich auch in gewisser Weise technologiegetrieben, weil wir trainieren unsere Modelle auf die englische Sprache. Außerdem ist der amerikanische Markt einfach der reifste Markt und auch, sage ich mal, die Informationsverbreitung ist sehr groß. Unsere Quelldaten sind tatsächlich Nachrichten, ja. Also wir haben Zugang in Echtzeit zu Tausenden von Quellen. Also prinzipiell haben wir Hunderttausend von Nachrichten, die in unserem System verarbeitet werden. Alles in Echtzeit. Ja, das heißt, die Challenge ist einmal, die Nachrichten korrekt zu verarbeiten, dass die NLP korrekt ist, die Nachrichten korrekt kategorisiert, dass es wirklich erkennt, um welche Firma geht es, was ist der Inhalt, was ist die Kategorie, um was geht es in der Nachricht. Das heißt, hier müssen wir eine starke Infrastruktur haben, dass wir diese Nachrichten verarbeiten, die Masse und dann natürlich die Qualität. Und dann auf der anderen Seite reagieren wir auf diese Nachricht. Das heißt, wir haben eine Trading-Infrastruktur, sodass wir in Echtzeit auf die relevanten Nachrichten reagieren können. Und insofern sind wir wirklich agnostisch. Die Investmentstrategie ist rein von den Nachrichten getrieben. Das heißt, wo auch immer unsere Modelle sagen, das ist jetzt eine bedeutende Nachricht, die entweder einen positiven oder negativen Kursausschlag sein führen wird, investieren wir. Von daher investieren wir prinzipiell in alle Sektoren. De facto, was wir sehen, ist, wir investieren relativ viel Sektoren, wo es große Preisausschläge gibt. Das heißt, wir haben eine gewisse Spezialisation der Modelle im Biotechnologie-Sektor und bei Technologiefirmen, wo es eben sehr viel, sage ich mal, zukünftige Erfolge, Revenues und Profitabilität diskontiert wird. Das heißt, sage ich mal, Quartalszahlen, die leicht unter den Erwartungen sind, kann einen deutlichen Kursausschlag auswirken, weil der Markt daraus projiziert, dass vielleicht die projizierte Trajektorie doch nicht erreicht wird und es jetzt erfolgen größere Kursausschläge. Und was wir jetzt diesbezüglich, was du auch erwähnt hast, Growth und Value, was wir halt sehr, sehr stark im Markt sehen, ist natürlich, dass gerade diese Growth-Aktien sehr, sehr stark abgestraft worden sind. Und die Reaktion gerade bei Quartalszahlen, wenn es eben Misses gibt, extrem stark sind. Das heißt, du siehst Reaktionen, die, ich sag mal, in einem Anführungsstrichen normalen Marktumfeld vielleicht zu einem 10-prozentigen Kursabschlag geführt hätte, jetzt zu 30, 40 oder zum Teil noch größeren Abschlägen führt.
Sehr spannend. Wie siehst du das, Wolfgang? Wie ist das im illiquiden Markt? Also wie verändert sich gerade der Markt generell? Wie nervös ist der Markt? Und siehst du da auch eine Abstrafung von Growth und eine Entwicklung hin zur Profitabilität?
Naja, also vielleicht zuerst mal so viel bei Reaktion, was Bayer sagt. Es ist natürlich ein Befund völlig richtig und korrekt und präzise analysiert. Ich pflege da immer zu fragen, von welcher Basis weg wirst du abgestraft? Ja? Ist es jetzt ein Abstrafen oder ist es eigentlich eher ein Zurechtrücken einer Perspektive? Man muss schon sagen, dass in den letzten 2 Jahren, also auch in unserem illiquiden Markt, enorme Mittel hineingeflossen sind. Die Funds haben wie die Wahnsinnigen gerased. Die Funds sitzen auf Tonnen von Geld oder von Kapitalzusagen. Die Specs-Entwicklung, es gibt in Amerika fast eine dreistellige Anzahl von Specs, wo Geld geparkt wird, ohne zu wissen eigentlich, was damit gemacht werden soll. Ja, da liegen Milliarden herum. Und da ist natürlich ein unheimlicher Veranlagungsdruck entstanden. Sicherlich einerseits im liquiden, also im illiquiden Markt. Und das sehen wir dann, haben wir an den Bewertungen gesehen. Wir haben gerade aus Amerika kommend, verglichen jetzt mit europäischen Bewertungen, zum Teil ein Faktorunterschied von 4-5 gehabt. Also unglaublich. Ja, also ein Startup im frühphasigen Bereich, das ähnlich ausgestattet ist mit dem, was sie gemacht haben, ist in Amerika um Faktor 4-5 höher bewertet worden. Ja. Oder andersrum, wenn amerikanische Investoren nach Europa hineingekommen sind, was jetzt bei Frühphase eher selten ist, weil ihnen die Deals zu klein sind, aber bei größeren Deals haben die europäischen Investoren sofort, sage ich mal, verscheucht, ja, weil die Bewertungen aufgerufen haben, die wollen aber eher nicht mitkommen. So, das ist viel zu hoch, ja, das wird nichts. Ja. Und ich nehme an, Balasch, war am Liquidmarkt jetzt auch nicht viel anders. Ja, da war auch sehr viel Fantasie drin, vor allem bei dem Großbetrieb. Genau. Ja. Insofern ist das jetzt ein bisschen eine Zurechtrückung. So, was jetzt passiert, und das hast du gefragt, ist, diejenigen Startups, die so hochgejubelt wurden und die jetzt vielleicht in späteren Runden sind, haben jetzt schon Probleme. Ja? Also so BCD-Runden, die tun sich jetzt schwer, wenn die wirklich auf einer sehr hohen Runde, eine sehr hohe Vorrunde hatten und jetzt gegen eine Downround kämpfen müssen, weil eben der Markt nicht mehr völlig unreflektiert in alles investiert, was nicht bei 3 am Baum ist. Und da knatscht's und da knautscht's, ja. Im Frühphasenbereich ist das noch nicht so ausgeprägt, da ist noch genügend Value Creation Opportunity da, dass Investoren sagen, da haben wir noch Zeit und Platz. Ja, das ist noch nicht etwas, wo ich dann schon sehr kurzfristig an einen Exit denken muss und wo eh noch andere Dinge, das sind zum Teil ja auch Pre-Rev Companies, also da gibt es ja noch kein Revenue, also da kann ich nicht viel adjustieren jetzt, ja. Dennoch kommen natürlich ein bisschen, natürlich schlägt die Stimmung schon auch durch. Ja. Also die Bewertungserwartungen, die jetzt erwähnt werden, dadurch, dass die Amerikaner zurückgekommen sind, sind deutlich geringer. Auch die Rundengrößen werden kleiner, ja, was auch wieder korreliert mit der Rundengröße, mit der Bewertung, entschuldige. Und man merkt schon, dass die Szene unruhig ist und unsicher ist jetzt, wie es jetzt weitergeht. Beziehungsweise vor allem dadurch geprägt ist, was jetzt noch mehr kommt. Ja. Ich würde auch nochmal verkoppeln, wir sind schon auch dann ein Stück weit an der Realwirtschaft dran. Wir machen sehr viel im Hardware-Bereich an Investments und wir merken natürlich, dass unsere Startups Probleme haben, Chips zu bekommen oder Komponenten, die für ihre Aufbauten relevant sind. Und gar nicht große Stückzahlen, das müssen nur spezielle Chips sein, die sie für ein Prototyp brauchen. Und gerade die sind jetzt nicht lieferbar. Oder Anlagenteile, wo sie jetzt 18 Monate Lieferzeit haben plötzlich oder 24 Monate. Also das sind dann schon auch Effekte, die dort durchschlagen. Und insofern kann man jetzt die realwirtschaftliche Entwicklung, also nicht jetzt nur die kapitalmarktseitige, die realwirtschaftliche Entwicklung auch nicht mit einer ganz, ganz vernachlässigen der Situation. Ich würde sagen, generell, historisch haben sich die illiquiden Märkte, die Privatmärkte bei Krisen besser gehalten als die liquiden, weil die Leute nicht davon rennen können so schnell. Ja. Und weil die Reaktionen reflektierter sind, das ist jetzt kein Daytrading, wo hysterisch irgendwo drauf getradet wird, sondern da muss man halt mal warten. Und mit der Zeit beruhigen sich die Dinge auch wieder oder klären sich die Dinge. Da haben illiquide Märkte schon einen gewissen strukturellen Vorteil. Aber natürlich wehe, wenn du im illiquiden Markt jetzt in eine Phase kommst, wo du reinvestieren musst oder wo du eine neue Finanzierungsrunde hast und gerade die generelle Stimmung schlecht ist, dann kann es natürlich schon zart werden. Und da gilt bei Fonds halt Portfolio first, ja, dass man zuerst mal sein eigenes Portfolio absichert, bevor man ein neues Engagement eingeht. Also Newcomers, die noch nicht eine starke Investorenbasis haben, wird es jetzt vielleicht ein bisschen zacher werden. Ja. Und die Reinvestitionsrunden werden jetzt auch weniger Neuinvestoren mit an Bord bekommen, sondern eher aus dem Bestandsinvestoren heraus finanziert werden. Ja.
Mhm. Du hast da einige sehr, sehr interessante Punkte angesprochen. Also erstmal die simpelste Rückfrage ist tatsächlich, du hast gerade von einer Krise gesprochen. Also ist es tatsächlich eine Krise, vor allem im Vergleich zu 2008? Also was ich so an den Finanzmärkten sehe, ist schon deutlich stärker. Also ich bin sehr, 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 sehr stark auch im Kryptomarkt unterwegs und habe da den Geldabfluss auch sehr stark beobachten können. Siehst du das heute wirklich als Krise oder steuern wir auf eine wirkliche Krise noch zu?
Ich sage mal, too early to tell. Ja. Es kann sich zu einer veritablen Krise auswachsen, wenn wir sage ich mal, realwirtschaftlich in schwierige Zeiten hineinkommen. Ich meine, wenn jetzt ein Startup, das an Prozessen arbeitet, plötzlich eine Stromrechnung hat, die ein Faktor 4 höher ist, als es vorher war, dann ist das, und das ist jetzt nur mal die Startup-Betrachtung, dann ist das, hat das schon einen Einfluss. Ja. Das Gefährliche ist halt, dass generell halt sich realwirtschaftlich einiges tut, ja. Und dadurch halt eine sehr starke Verunsicherung passiert und das kann sich schon auswachsen. Ich glaube, es wird jetzt sehr entscheidend sein, wie es in der kriegerischen Auseinandersetzung geht, wie rasch die Supply Chain Ketten wieder synchronisiert werden. Ja, die sind völlig außer Takt geraten, nicht nur durch die Ukraine, sondern eben auch durch Covid und Lockdowns und Suezkanal gesperrt für eine Zeit lang. Und also das ist eine ganze Kombination von Cocktail von Faktoren. Ja. Aber wir haben eine extrem asynchrone Supply Chain momentan global. Ja. Dazu kommt jetzt eine politische, sag ich mal, wieder stärkere Lagerbildung, dass sich Märkte abschotten. Und damit ist die globale Vernetzung sich ein Stück weit zerteilt, ja, und eine gewisse wirtschaftliche Verbindungen nicht mehr erwünscht sind, ja, sich die politische Lage wieder stärker eingraben, sicherlich wieder der Trend zu stärkeren Lokalisierungen gibt. Und das Ganze ist überlagert von einer, jetzt spüren wir es wieder bei den Außentemperaturen, natürlich von einer Verunsicherung jetzt auf der klimatischen Ebene und wo es auf der Ebene am Energiemarkt weitergeht. Also es ist ein Cocktail von vielen, vielen ungelösten Enden. Ich bin grundsätzlich ein Optimist, ja. Also ich sag, wenn etwas das löst, dann ist es Technologie. Und da ich Technologieinvestor bin, sage ich, eigentlich kann man ganz besser passieren, dass wir so viele Probleme haben, ja, weil wir haben viele Jungs und Mädels, die lösen natürlich voran. Ja. Die Kunst wird nur darin sein, auch die Investoren, die da nicht ganz so geprägt sind und die eher durch andere Faktoren beeinflusst sind, dass man die überzeugt davon, dass man jetzt nicht alles liegen stehen lässt, sondern dass man weiter vernünftig und gezielt in Dinge investiert, die tatsächlich in der Lage sind, langfristig genau diese Probleme zu lösen. Ob das jetzt Energieprobleme sind, ob das jetzt CO2-Extraktion ist, ob das jetzt Medikamententwicklung ist. Ja. Wir haben jahrzehntelang Medikamente entwickelt, indem wir die gepanscht haben im Labor und dann natürlich Jahrzehnte gebraucht haben, bis wir was gefunden haben. Jetzt lasse ich Algorithmen drüber laufen und in Silico und rechne das über Nacht oder das Wochenende. Und wenn ich einen Quantencomputer habe, und da sind wir jetzt auch nicht wahnsinnig weit entfernt davon, dann kann ich das vielleicht nochmal kürzer rechnen. Und völlig neue Substanzen in kürzester Zeit entwickeln, wo ich jetzt schon genau weiß, wie die wirken werden oder nicht wirken werden. Und ich das ganze Prozess habe. Also wir haben eine Reihe von Instrumentarien, wo wir ganz massiv, oder Mobilität, ja, also Mobilitätskonzepte, Fortbewegungskonzepte, wir werden im Autonomous Driving, wir werden nie mehr in einem Stau stehen, wenn das ausgedeckt ist, ja, wir werden laminare Verkehrsströme haben, weil sich die selber regeln, ja, wir werden in die dritte Dimension der Mobilität gehen und fliegen, und nicht mehr alles tut zeitlich, also es ist ein unheimliches Potpourri von Dingen, die da in der Entwicklung sind und die unser Leben ändern werden und die dazu beitragen werden, dass wir diese großen realpolitischen Probleme lösen. Ja. Also realwirtschaftliche Probleme lösen.
Ich komme gleich da nochmal drauf zurück, weil ich habe da auf jeden Fall, ich sag mal, aus meinem Alltag habe ich einen klaren Shift beobachtet bei Kunden, die wo ich nicht verstanden habe, warum wir nicht auf Revenue gegangen sind, sondern es ging ausschließlich um Growth, obwohl also bewusst rote Zahlen, also extrem rote Zahlen, die wir nicht verstanden haben, wo wir bei einem Kunden tatsächlich auch das durchgesetzt haben, dass er doch diesen Shift gemacht hat, konträr zu der Meinung von den Investoren, und es heute einfacher hat, Geld einzusammeln, beziehungsweise die Investoren haben heute den Shift selber gemacht und gesagt, hey, das ist gute Strategie. Hintergrund ist, war eine Plattform, wo er viele kleine Retail-Investoren, eine Software-Plattform, wo er viele kleine Retail-Investoren User für sich gewinnen musste oder halt Enterprise-Lösungen verkaufen konnte. Und unsere Strategie war, ey, warum soll ich tausende kleine Retail-Investor-User jetzt gewinnen in den heutigen Marktbedingungen, wenn ich auch einfach einen Enterprise-Kunden erstmal gewinnen kann und so erstmal ein gutes finanzielles Polster erstmal aufbauen kann, womit ich mich refinanziere als Unternehmen und parallel dazu dann als User gewinne. Das Thema würde ich gleich mal kurz anstoßen, weil ich da halt auch diesen Shift gesehen habe, selber auch mal erlebt habe. Aber vorher vielleicht, Balázs, wie siehst du das mit den Firmenbewertungen am Markt tatsächlich? Wie haben die sich heute am Liquidmarkt verändert?
Also wir haben es ja schon angesprochen, also da ist eine sehr, sehr starke Komprimierung der Bewertung. Ja, also ich sag mal, wenn eine Firma vorher mit 100-fachem KGV bewertet ist, ist es jetzt mit 30-mal bewertet. Die Frage bleibt dann, hat Wolfgang angesprochen, ist das jetzt, sage ich mal, eine Abstrafung oder mehr realistisch? Und ist die Firma mit 30-fachem KGV jetzt ein Value oder nach wie vor Growth Company? Was wir definitiv stark sehen, und wir sind keine langfristigen Anleger, wie gesagt, wir analysieren Nachrichten, wir die Modelle erkennen Muster, wie Firmen zu bestimmten Nachrichten reagieren. Was wir definitiv im Markt sehen, und das hat der Wolfgang schon sehr gut zusammengefasst, es sind viele Faktoren, die jetzt auf einmal zusammenkommen, weil du hast einmal, das fing Anfang des Jahres im Februar an, der Markt wurde nervös wegen Zinsentscheidungen. Wie stark werden jetzt die Notenbanken Zinsen anheben? Wie stark wird die Liquidität aus dem Markt rausgenommen? Und dann kam wirklich im März, April jetzt noch zwei weitere Faktoren verstärken hinzu, nämlich einmal die Kriegsgefahr, Kriegsängste und dann eben Rezessionsgefahr und Ängste. Und dieser Cocktail von drei Faktoren, was wir extrem stark im Markt auf täglicher Basis sehen, dass eine extrem starke Verunsicherung im Markt ist. Ja? Und es gibt wirklich, was man vielleicht, sage ich mal, als wenn man nicht so nah am Markt dran ist, bekommt man das gar nicht mit. Vielleicht sieht man, an einem Tag ist der Nasdaq 0,5% gestiegen oder gefallen. Was man nicht sieht, ist, dass es extreme Schwankungen intraday gibt. Ja? Um ein Beispiel zu nennen, an einem Tag ist der Nasdaq über 5% gefallen und dann innerhalb von einer Stunde 6% gestiegen. Ja? Und das sind Schwankungen, die wir tatsächlich seit 2008 nicht mehr gesehen haben. Und das reflektiert einfach diese extreme Unsicherheit. Was wird jetzt in der Zukunft passieren? Und wir sehen extreme tägliche Schwankungen. Und was für uns, und da kommt, übrigens bin ich auch Optimist, ich glaube auch an Technologie, und wir persönlich sehen auch eine extrem starke Entwicklung in den Fortschritten der Technologie. Also persönlich sehen wir, sage ich mal, Modelle, die wir vor, als wir angefangen haben, vielleicht 3 Monate gebraucht haben, um ein Modell zu trainieren, können wir jetzt in 2 Wochen trainieren. Für uns die Challenge jetzt konkret ist durch diese extreme Volatilität natürlich um maschinelle Lernverfahren, und ich glaube, KI ist sehr, sehr intelligent. Ich glaube, wo die KI den Menschen jetzt schon überlegen ist, ist wirklich statistisch Muster zu erkennen. Ja, das heißt, das menschliche Gehirn hat bestimmte Biases. Die Maschine ist objektiv, hat keine Emotionen. Ich glaube, kann sehr gut auch versteckte Patterns erkennen. Wo der Mensch definitiv überlegen ist, ist schnelle Veränderung zu erkennen. Ja, wir brauchen, um die Modelle zu trainieren, große Datenmengen. Und natürlich in unserem Fall, natürlich müssen wir die Modelle auf, sage ich mal, in Anführungsstrichen normale Marktgegebenheiten trainieren. Was wir jetzt sehen, sind extreme Outlier. Von daher, für uns war oder ist insbesondere die Challenge, mit diesen außergewöhnlichen Marktsituationen umzugehen. Und was wir, einer der Sachen als Lösung, die wir gemacht haben, ist wirklich, die Modelle auch zu trainieren, zu erkennen, wann ist jetzt ein wirklich außergewöhnlicher Tag, ja? Und tatsächlich sind wir so weit jetzt, dass sich die Maschine, wenn er sagt, dem Marktumfeld, das kenne ich nicht, ja, schaltet sich die Maschine selber ab, ja. Und das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert, dass wir wirklich komplett in Cash sind, wenn die Volatilität zu groß ist. Das heißt, in gewisser Weise, die Maschine lernt auch eine gewisse Selbstreflexion. Das ist auch eine Art von Intelligenz zu erkennen. Was kann ich, was kann ich nicht?
Spannend. Der Ballasch, der nutzt ja jetzt AI, um praktisch Daten zu verarbeiten und dann Investmententscheidungen treffen zu können. Wie ist das denn bei euch, Wolfgang? Nutzt ihr AI heute auch schon, um irgendwie Firmen bewerten zu können?
Nein.
Wie funktioniert das so in eurem Alltag?
Es gibt Versuche, aber das ist für mich, also vor allem in dem Bereich, in dem wir uns bewegen. Unsere erste Frage ist nicht, wann kommt der Umsatz und wann ist der Break-Even Point, sondern wir fragen zunächst einmal, wie funktioniert die Technologie? Worin liegt die Erfindung? Ist die Technologie einzigartig? Welches Problem löst die Technologie? Das sind so die ersten Fragen. Und das sind schon da brauchst du einerseits sehr tiefe Insights, um das Problemverständnis aufzugeben, das Technologieverständnis aufzuentwickeln. Auch die Einschätzung des Teams, traut man denen das zu? Das ist immer eine lange Reise. Also da schon AI einzusetzen, das sage ich mal, da wird noch einige Zeit vergehen diesbezüglich. Aber Einen Gedanken kann man schon von dem, was Ballasch erzählt hat, übertragen. Das Ballasch, die Maschine, die Ballasch entwickelt hat und entwickelt, reagiert auf Marktnachrichten in seiner Veranlagungsstrategie. Und natürlich hast du einen gleichen Mechanismus auf der Gründerseite in Finanzierungsrunden, jetzt in der Startup-Welt und in der VC-Welt, dass natürlich die Gründer und Leute, die da drinnen sitzen, Geschäftsführer, auf das reagieren, was sie jetzt sehen, was der Markt nachfragt, und auf Informationen reagieren. Ja, also die sind ja auch nicht abgekoppelt und in irgendeiner abgeschirmten Kammer, wo keine Information auf sie einprasseln, sondern die kriegen ja die ganze Informationsflut mit. Und insbesondere kriegen sie mit, was momentan ihre Investoren erwarten. Und die Investoren erwarten natürlich auch wiederum, beeinflusst durch die generelle Informationslage, was du vorher gesagt hast, eher, sag ich mal, Profit als Growth. Ja. Und während vor 2 Jahren sich keiner gefragt hat, wann ist irgendwo ein Break-Even-Point absehbar, das war schon fast obszön, das zu fragen, weil es ging viel wichtiger, können wir nicht sofort alles wieder reinvestieren und noch größer und nochmal 50 Leute heuern und noch mehr Geld dort ausgeben, damit wir wachsen und wirklich ein super Unicorn oder Dekatorn oder wie das alles heißt werden. Das ist jetzt, diese Fragen sind jetzt weniger da, ja, und deswegen reagieren auch die Gründer drauf und sagen, naja, okay, muss ich mir jetzt anpassen, ja, und werde vielleicht nicht jetzt meinen Sales Pitch oder meinen Finanzierungspitch auf Supergrowth auslegen, sondern eher auf, kriegen wir hin, Meilenstein, das werden wir in der nächsten Etappe erreichen, das ist das bisschen Geld, das wir dafür brauchen, und wenn wir das haben, haben wir ein gutes Fundament, um erste Umsätze zu machen, um erste Profitabilität zu zeigen und bla, bla, bla. Also das ist übertragen. Genau der gleiche Mechanismus, ja, nur in dem Fall findet er in menschlichen Köpfen statt. Und der Befund, den du erwähnt hast, dass also eher sozusagen die Pitches jetzt in Richtung nicht ultra-aggressives Wachstum, sondern eher Kurs halten, nicht abbrennen, Ergebnisse zeigen, erste Umsätze zeigen, Customer Traction demonstrieren, zeigen, dass das Produkt am Markt ankommt, dass man damit auch ein Geld verdienen kann. Das ist durchaus, das findet jetzt durchaus statt. Ja, so ist es. Ja.
Gut, das heißt, das erste Ergebnis heute ist schon mal, wir haben uns das nicht eingebildet, sondern es ist tatsächlich eine Sache, die aktuell stattfindet.
Ich meine, wir müssen halt generell aufpassen, ja, dass wir uns jetzt nicht irgendwo hinein, hysterisch wo hineinjagen lassen. Ja. Dinge brauchen ihre Zeit, und also ich rede jetzt für die Startup-Welt und für die Technologie-Welt. Zu den Aktienmärkten muss Ballasch was sagen, wer das einschätzt. Das, was wir am wenigsten brauchen können, ist jetzt irgendeine Hysterie und irgendwie panische Bocksprünge. Ja? Heute das und morgen das oder vielleicht sogar noch enger zeitlich getaktet. Sondern Kurs halten, Substanz von Nicht-Substanz ausfiltrieren, schauen, sind das wirklich Probleme, die relevant sind oder nur sogenannte Probleme unserer ersten Welt. Ja? Es spielt keine Rolle, ob ich jetzt meine Pizza um 5 Minuten früher oder später bekomme, die können Delivery-Dienste, ja, sie lässt vielleicht ein bisschen kälter, ja, aber das sind so Dinge, die interessieren uns langfristig Nüsse, ja, aber es ist ein Problem, ob wir CO2 extrahieren können aus der Atmosphäre, und damit müssen wir wie die Geistesgestörten arbeiten, und es ist ein Problem, wie wir weniger verbrennen und die Energie aus anderen Quellen herausziehen, und das in einer vernünftigen Form, die wirtschaftlich ist, und also das sind die wirklichen Probleme, ja. Und dort gilt es, Kurs zu halten, nicht panisch zu werden und jetzt irgendwie kurzfristig zu schauen, sondern zu sagen, das ist was, wenn vernünftige Konzepte auf den Markt kommen, was sich bewähren wird und wo es sehr sinnvoll ist, hinein zu investieren, wo man auch dann in 5-10 Jahren einen sehr guten Return erzielen kann. Ja, das ist sozusagen die These, die wir vertreten.
Spannend. Was ist dein Kommentar dazu, Ballasch? Wie siehst du das aktuell?
Ich sage es einmal aus unserer Strategiesicht. Wie gesagt, wir sind keine langfristigen Investoren. Wir haben keine Kristallkugel. Ja, wir machen keine Predictions, wie der Aktienmarkt ein Jahr, drei Monaten, noch nicht mal wie morgen aussieht. Tatsächlich, wir sagen, okay, diese Nachricht hat folgende Auswirkungen auf den Aktienkurs. Persönlich, also es spricht nicht die Maschine, ich bin da komplett mit Wolfgang. Ich glaube, wir sind wirklich in einer absolut transformativen Phase, insbesondere was Technologien angeht und wieder wirklich KI wird nicht weggehen, das wird uns in mehr Bereichen beeinflussen, als wir uns bewusst sind oder uns sogar vorstellen können. Blockchain-Technologien etc. etc. Also das alles wird nicht weggehen und es wird eine enorme Wertsteigerung geben. Also von daher, ich glaube, Wolfgang, da seid ihr schon in einem sehr, sehr sweet Spot und ich glaube, wenn man langfristig denkt, dann gibt es da unglaubliche Investmentmöglichkeiten.
Ja, vielleicht dazu noch ein Gedanke. Ich denke auch sehr stark darüber nach, wo das Talent hingeht. Mhm. Also am Ende des Tages sind wir von talentierten Köpfen abhängig und von unternehmerischen Köpfen abhängig. Und da spüre ich jetzt schon den Trend, dass die Generation, die jetzt aus den Unis kommt, die jetzt ins Berufsleben einsteigt oder auch schon ein paar Jahre Berufserfahrung hat, dass die nach Tätigkeiten suchen, die einen, wie wir es nennen, meaningful purpose haben. Mhm. Also das Paradigma war, ich möchte so rasch wie möglich mit so wenig Aufwand wie möglich reich werden, was wir vielleicht vor einigen Jahren hatten oder vor 10 Jahren hatten oder wie ich in den 80er Jahren studiert habe, ist nicht mehr da. Das ist nur mehr ganz vereinzelt da. Ja? Die Top-Arbeitgeber, die wir vor 10 Jahren, vor 20 Jahren hatten, spielen jetzt auf der Präferenzliste von talentierten Köpfen keine Rolle mehr. Jetzt gehen die talentierten Köpfe in Themen, die, wo sie sagen, da hinterlasse ich etwas, was für die Menschheit wichtig ist. Da arbeite ich in einem MedTech-Startup mit und entwickle ein neues MRT-System, mit dem wir auch MRTs in Afrika machen können, wo man sich nicht die 5 Tesla-Türme leisten kann oder Tunnels leisten kann. Und ich baue jetzt ein Gerät, das kostet nur 50.000 Euro und das kann man dann dort einsetzen. Und ich arbeite an der Technik, dass der Radiologe nicht mehr vor Ort in Mosambik sitzen muss, sondern wo der in Frankfurt sitzt, in seinem abgedunkelten Radiologenkammerl und die Ferndiagnose macht von der Aufnahme, die gerade in Mosambik getätigt wird. Oder ich arbeite an einem Startup, das hilft, dass wir den Straßenverkehr von der Straße bekommen oder flüssiger machen. Ja. Oder ich arbeite an der Thematik, wie wir aus dem Weltall heraus unsere Erde vermessen können und im Halbstundentakt die Temperatur messen können und beispielsweise schauen können, wo jetzt gerade ein Waldbrand ausbricht, der, wie wir wissen, 15% des CO2-Ausstoßes ausmacht. Wir verpulvern 15% unseres Jahres CO2-Budgets durch Waldbrände, die weltweit entstehen, ja, und die einfach abbrennen. So, 15%, ja, und die sind dann meistens so groß, dass man nichts mehr dagegen machen kann. Ja. Wenn man die schon in der Entstehung entdeckt, dann kann man vielleicht was machen. Ja. Also so Dinge. Und da steuern man die Talente hin oder sagen, da möchte ich mit dabei sein, da möchte ich mitarbeiten, da möchte ich meinen Beitrag leisten. Ja. Und das wird entscheiden auch, wo dann die Werte entstehen. Nämlich dort, wo das Talent hingeht.
Ja. Da sprichst du auch ein Thema an. Ich glaube, Impact Investing, ne, das muss halt irgendwo einen positiven Impact dann auch.
Das ist dann auch noch einmal, genau, das ist dann noch einmal sozusagen die Reimform. Ja. Aber ich sage, es gibt auch noch einiges dazwischen. Ja. Also es ist nicht nur dieses klinisch ganz saubere Impact Investing, sondern auch durchaus, dass Techniker sich durch Physiker sich durch Aufgabenstellungen angezogen fühlen, die sie auch für gesellschaftspolitisch und wirtschaftspolitisch relevant halten. Ja. Und dort lieber ihre Zeit verbringen als jetzt woanders. Ja.
Also ich kann da Wolfgang nur absolut zustimmen, auch aus persönlicher Erfahrung, was wir bei Blue Analytics sehen. Also ich sag mal jetzt, wir machen den Markt effizienter und ich glaube, wir machen Technologien zugänglich und Investmentstrategien, die bisher nur absoluten Top-Hedgefonds zugänglich waren. Aber vor allen Dingen, also von daher, ich sag mal jetzt, das ist vielleicht nicht das noble Ziel, was für die Firmen, die du erwähnt hast, aber was wir definitiv sehen, ist, dass wir wirklich Top-Talent anziehen können, dadurch, dass wir einfach ein unglaublich spannendes Thema haben, dass das wirklich Technologien, die, ich sag mal, in dieser Form vielleicht noch nicht auf dem Finanzmarkt angewendet worden sind. Also wirklich, wir benutzen insbesondere Deep Learning Reinforcement Technologien und wir sehen einfach, Top-Talent ist einfach angezogen durch dieses absolut spannendes Thema, weil letztendlich, ich sag mal, der Aktienmarkt ist vielleicht einer der spannendsten Themen für Data Scientists, weil letztendlich ist es ein dreidimensionales Schachspiel. Es ist nicht nur, du hast komplizierte Regeln und die ändern sich auch noch täglich. Also von daher können wir wirklich, glaube ich, auch Top-Talent anziehen durch das spannende Thema und auch die Freiheiten, die wir unseren Mitarbeitern geben. Also ich glaube, da ist sehr, sehr wichtig, dass wirklich dieses Gesamtpaket, dass man Talenten anbieten kann.
Ja, ich glaube, wir hatten heute eine super spannende Diskussion. Ich lasse mir auf jeden Fall noch ein paar andere Themen einfallen und dann lade ich euch in der Zukunft bestimmt nochmal ein. Vielleicht dann auch nochmal in einer größeren Runde, wo wir vielleicht mal zwei, drei andere Gäste nochmal haben und dann irgendwo, wo es noch ein bisschen mehr knirscht. Ich glaube, es macht dann auch noch ein bisschen Spaß. Genau. Es hat mir riesig viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben heute echt sehr, sehr viele interessante Einblicke genießen dürfen in zwei verschiedene Welten und bedanke mich herzlich bei euch zweien. Ich hoffe, es hat euch ebenso viel Spaß gemacht. Und was wir immer gerne machen bei unserem Podcast ist, wir mögen es nicht, das letzte Wort zu haben, sondern wir haben es immer gerne so, dass immer unsere Gäste das letzte Wort haben. Deshalb vielleicht würde ich euch bitten, einfach so, Wolfgang, deiner Meinung nach, was ist so der Ausblick der nächsten Monate, auch wenn wir das schon angeschnitten haben, nochmal ganz kurz. Und welche Bereiche findest du wirklich mega spannend? Welche Industrien? Ein bisschen was habe ich schon durchhören können. Ich bin absoluter Blockchain-Fanatiker. Seit 7 Jahren bin ich da sehr, sehr intensiv drin. Balazs, vielleicht kannst du da auch dann dran anknüpfen und auch nochmal deine Kommentare hinzufügen. Dankeschön.
Ja. Ja, es hat natürlich jeder so seine Bereiche, wo er sich auskennt. Ich würde mal nochmal so als Wrap-up, famous last words. Still believe in technology. Ja. Nochmal, wir Technologie löst, kann und wird unsere Probleme lösen. Ja. Wir haben die Köpfe dazu. Es tut sich unheimlich viel. Es tut sich unheimlich viel im Quantencomputing. Wir haben einen Weltraumsektor, der jetzt privat wird und damit völlig neue Möglichkeiten ermöglicht. Das sind Missionen, die man vor Jahren nicht mal zu träumen gewagt hat, die gerade durchgedacht werden. Wir haben in der Robotik, in der Automation unglaubliche Fortschritte. Wir haben in der Biotechnologie, in der Medizintechnik, in der künstlichen Intelligenz, in der Photonik, auch eines meiner Lieblingsbilder. Wir haben jetzt viel über augmentierte Realität und virtuelle Realität gehört in den letzten Jahrzehnten. Und der Markt hat noch nicht so richtig geliefert, dessen, was er versprochen hat. Aber ich kann euch jetzt versprechen, weil ich sehe, was in den Labors schlummert und was da gerade oder was gerade fertig gemacht wird, da wird es in den nächsten, absehbar nächsten 3, 4 Jahren Dinge geben, die wir für unmöglich gehalten haben und die unsere Art und Weise, wie wir mit der Welt interagieren, völlig verändern wird. Wenn ich mir was wünschen dürfte, und das wäre vielleicht ein guter Pass jetzt zu Balazs, ist, oder wo wir aufpassen müssen, ist, wir werden mit einer als Individuen mit einer Informationsvielfalt zugeballert, dass wir eigentlich bei lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen. Und genau das verursacht dann auch mit Einzelinformationen oder einzelnen Splittern, die daherfliegen, auch dann völlig panische, unorientierte Reaktionen, ja, ob das jetzt auf den Märkten ist oder anderswo oder in der Art und Weise, wie wir uns mit der Familie zerstreiten, weil wir unterschiedlich über Impfen und über Testen nachdenken. Ein Algorithmus oder eine Methodik, die diese Information filtert, die das Wesentliche rauskristallisiert, die das Ganze beruhigt, die dieses ungeheure, turbulente Informationsgemenge ein bisschen sortiert, aufordnet und abspeckt. Ja. Ich weiß, das ist sau schwer, ja, aber das wäre natürlich ein Hit. Ja.
Absolut, super. Danke, Wolfgang. Danke, dass du mir da auch den Ball zugeschickt hast. Genau, das ist in unserem Markt, das ist unser täglich Brot, halt wirklich die relevanten Nachrichten herauszufiltern aus der wirklich ja fast unendlichen Flut an Informationen. Und ich glaube, das ergibt natürlich bei uns den Mehrwert, dass wir die relevanten Kursreaktionen herausfiltern können. Und ich bin da auch mit dir broader gesprochen. Ich glaube schon, dass irgendwann auch diese Technologien auch individuell dann anpassbar sind. Das ist individuell, sage ich mal, jeder hat seine, was ihn interessiert, und dass man dann wirklich die Algorithmen da wirklich für einen wirklich dann, aber dann auch wirklich Analogie wie bei den Aktien, wirklich nur die relevanten Nachrichten dann zuspielt. Von meiner Seite abschließend, also ich glaube, nach wie vor ist eine große Nervosität am Markt da. Das wird auch nicht, glaube ich, von einem Tag auf den anderen weggehen. Also da glaube ich, dieses Jahr wird sicherlich noch sehr, sehr volatil weitergehen. Aber ich glaube, und das sieht man, da kann man auch aus der Historie lernen, man hat immer solche Phasen und irgendwann, ja, ich sag mal, die Welt geht weiter, ja, und ich glaube, es gibt genug Faktoren, unter anderem Technologie, dass wir da auch gut wieder herauskommen.
Genau. Super. Dann sind wir tatsächlich durch. Dann habe ich das Ganze jetzt hier gestoppt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es ist das erste Mal, dass wir tatsächlich jetzt, normalerweise, Wolfgang, auch für dich nochmal so zum Kontext, normalerweise machen wir das so, dass wir jedes Unternehmen sehr, sehr tief analysieren, indem wir, ich sag mal, von der Strategie, wie sie überhaupt mal Kunden gewinnen wollen, bis hin, wie sie Kunden halten und so weiter und so fort, das komplett durchgehen. Also die machen sich wirklich nackt. Das ist eine sehr, sehr intensive Due Diligence, die wir tatsächlich da machen. Und da hat es einfach mal spannend, sehr, sehr interessiert, einfach mal die andere Seite zu sehen und einfach mal so ein bisschen in eure Welt da reintauchen zu dürfen. Deswegen echt großen, großen Dank an euch zwei. Ich hoffe, es hat euch ebenso viel Spaß gemacht.
Ja, ich hoffe, es verbreitet sich entsprechend gut und ihr habt gute Response zu dem Podcast und ja.
Ja, wir haben eine große Userbase. Ich glaube, das ist ganz gut. Super. Ich glaube, ich würde mich einfach gerne mit euch dann auch connecten über LinkedIn. Genau. Und dann bleiben wir in Kontakt. Super. Dann bleibe ich auch mal up to date, was in deiner Welt auch unter anderem passiert, Wolfgang, und was bei dir passiert, Balasch.
Super. Wolfgang hat mich hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wolfgang hat mich sehr, sehr gefreut, dich kennenzulernen. Ein paar Punkte, die du angesprochen hast, also wir sind ja auch ein relativ junges Startup. Was du mit Talent angesprochen hast und auch, sage ich mal, Deep Tech und dann Produkteinführung, also in unserer Firma, was wir haben, ist sehr, sehr starkes Technologiewissen. Ja, also wir haben 3 PhDs, PhD-Kandidaten als Werkstudenten, also auch übrigens alles Physiker. Da bin ich komplett mit den Physikern, das sind die Besten. wenn du Physik kannst, das andere, das, die haben so ein systematisches Denken, wie sie probieren, das passt. Also das bisschen Finanzen beibringen, das geht schon. Also wenn du, mal offline Zeit hat, würde ich gerne dein Pick Your Brain, also wir sind auch gerade in der Finanzierungsrunde, weil wir eben, ich sag mal, wir haben ein sehr starkes Technologieteam, sehr starke Technologie, ja. Ich sag mal, den ersten, wir können demonstrieren, dass es wirklich Nachfrage nach unserem Produkt gibt, dass die Technologie funktioniert. Und jetzt ist halt wirklich die Markteinführungsphase, ja. Also wir machen aus, C-Runde, um halt jetzt wirklich, wir brauchen jetzt Business Development Leute, Marketing etc. Natürlich die Technologie, das Produkt müssen wir auch weiterentwickeln, aber da sind wir, wie gesagt, sehr, sehr gut aufgestellt und jetzt kommt halt die nächste Phase. Also
siehst du den Chat Ballasch? Ich habe dir gerade meine E-Mail-Adresse durchgehen.
Warte mal. Chat, okay, super. Okay, cool, perfekt. Super, kopiere ich mir raus.
Lass uns einfach connecten. Du kannst mir dann sagen, ob ich gerade BioNTech-Aktien gekauft habe, ob das eine gute Idee war. Und ich
weiß, es kommt, Wolfgang, es kommt darauf an, wann du die gekauft hast.
134.
134, ja. Ja. Wie gesagt, also ich sag mal aus meinem Previous Life, ich habe schon Firmen sehr, sehr tief investiert, aber ist jetzt nicht meine Expertise, sage ich mal, wie es in drei. Aber BioNTech ist eine, da steckt viel dahinter. Also da kannst du ganz, also kurzfristig wirklich. Ja. Deshalb, was ich sage, bei Investment, was ich immer sage, entweder investierst du sehr, sehr langfristig, ja, oder sehr, sehr kurzfristig. Alles dazwischen, wenn du, was in einem Jahr passiert, keiner hat eine Kristallkugel, keiner das. Aber wenn es eine gute Firma ist, langfristig kannst du da nichts fallen. Genau wie bei Bitcoin. Langfristig bist du da absolut richtig. Aber wenn du jetzt das Geld brauchst, in den nächsten Monaten würde ich nicht empfehlen, in Bitcoin zu investieren. Ja. Auf 5-10 Jahre Sicht absolut. Das ist ein, als Beistreuung ein bisschen Muss. Okay, cool, super. Dann Wolfgang, vielen Dank. Dann freue ich mich auf die weitere Konversation. Vielen Dank, Fuad.
Servus,
danke, mach's gut.